Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Kann man das, was in den USA gerade passiert, schon Faschismus nennen? Für den Erfolgsautor Daniel Kielmann lautet die Antwort auf diese Frage ja. Im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erzählt er: Ich finde das mittlerweile nicht mehr übertrieben, denn wir sehen, dass Menschen hauptsächlich wegen ihrer ethnischen Identität ohne Verfahren inhaftiert werden, verschwinden, keinen Kontakt zu ihrem Anwalt haben können. Und jetzt wird auch noch in Los Angeles die Nationalgarde gegen Demonstranten eingesetzt. Gerade ist Kielmanns neues Buch Lichtspiel in den USA erschienen. Dort unter dem Titel The Director. Es geht darin um einen österreichischen Regisseur, der Ende der 1930er Jahre aus Hollywood nach Deutschland zurückkehrt und sich dort dem NS-Staat immer mehr anpasst. Kielmann ist noch immer erstaunt, dass sein Roman in den USA so viele LeserInnen emotional berührt. Als ich das Buch geschrieben habe, habe ich einen historischen Stoff bearbeitet. Aber jetzt ist es tatsächlich so, dass viele Menschen in Amerika das lesen und Bezüge zur jetzigen Situation unter Donald Trump herstellen. Kielmann, der in Berlin und New York lebt, berichtet von Journalisten und Leuten aus dem Kunstbetrieb, die in den USA nicht mehr einfach ungestört von der Politik ihre Kunst weiterverfolgen können. Und er warnt davor, die Situation nicht zu verharmlosen. Auch wenn man es natürlich jetzt nicht direkt mit dem NS-Staat vergleicht, weil es zum Beispiel diese durchgängige staatliche Gleichschaltung nicht gibt, ist die Lage prekär genug, um sich solche Fragen zu stellen. Wie weit passt man sich an? Was machen Menschen und Künstler unter solchen Umständen? Daniel Kielmann in der FAZ. Das düstere Gegenwartsbild der USA könnte im Kontrast nicht größer sein zu der Vision einer Gesellschaft, für die der Funkmusiker Sly Stone gekämpft hat. Im Alter von 82 Jahren ist die Woodstock-Legende gestorben und die Feuilletons erinnern an ihn. In der Taz schreibt Julian Weber: Liebe, Freiheit und friedliches Zusammenleben. In den unruhigen, segregierten USA der mittleren 1960er Jahre mussten solche Attribute hart erkämpft werden. Es brauchte dafür künstlerischen Spirit, Standfestigkeit und eine klare Haltung. All das, erklärt Weber, hatte Sly Stone. Wer seine filigranen Gesangsarrangements hört, die Läufe am Keyboard, merkt sofort den Spirit, der aus der Musik von Sly and the Family Stone spricht. Sly verkörperte wie kein zweiter den Spirit einer Ära, die Aufbruchsstimmung der 1960er Jahre, den Willen, Dinge zu ändern. In der Süddeutschen Zeitung erinnert Adrian Kreie an einen Auftritt, den Sly mit den Worten begonnen haben soll: Hasst nicht das Schwarz, hasst nicht das Weiß, wenn ihr gebissen werdet, hasst den Biss. Dazu kommentiert Kreie: Toleranz und Inklusion, seine Band lebte das vor. Als eine der ersten Hitgruppen waren Sly and the Family Stone eine Patchwork-Familie aus Männern, Frauen, Schwarzen und Weißen. Bleiben wir bei inspirierenden Persönlichkeiten. In der Welt schwärmt Tillmann Krause von einer Ausstellung im Pariser Museum Jacquemart André über Artemisia Gentileschi, die Powerfrau unter den Malerinnen des Barock, wie er sie nennt. Die Italienerin dürfte vielen bekannt sein für ihr Gemälde Judith enthauptet Holofernes. Es hängt in den Uffizien in Florenz. In seinem Artikel beleuchtet Krause nicht nur die für das 17. Jahrhundert außergewöhnliche Karriere dieser Frau, er vermittelt vor allem, welche Wirkung ihre Werke noch immer auf uns haben. Ihre Themen waren Gewalt und Leidenschaft, Autoerotik und Frauenpower. Gefällig geht anders. Noch heute empfindet man den Anblick einiger ihrer Meisterwerke, nicht nur als männlicher Betrachter, als geradezu verstörend. In jedem Fall zeugen sie von einem stupenden Selbstbewusstsein. In keinem ihrer in 40 Schaffensjahren vollendeten Gemälde kann ein Zweifel darüber aufkommen, wer in Artemisias Augen das stärkere Geschlecht war. Das eigene.